Sehr herzlich die Gemeinde in der Diaspora begrüßen. Das ist ein altgriechisches Wort, das heißt nichts anderes als die Gemeinde in der Zerstreuung. Und wir sind im Saal verstreut, hinter den Fernsehern und hinter den Handy verstreut. Also schön, dass ihr dabei seid. Und bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich kurz beten. Herr Jesus, möchte ich einfach bitten, dass du dein Geist aussendest in unser Herz, ins meines und in denes der Zuhörer, dass du durch deinen Geist zu uns redest und uns willig machst, das zu hören, das Wort zu hören, das du uns sendest. Amen. Ich werde heute immer wieder mal einen Schluck nehmen müssen und zwischendurch wieder husten müssen, weil mir das schon längere Zeit begleitet, genauso wie vor einem Jahr. Die Frage ist, was ist wirklich wichtig im Leben? Was glaubst du, was ist wichtig? Für den einen ist die Matura, die anderen die Karriere, denn für den nächsten ist das Haus bauen. Aber was ist wirklich wichtig? Im Grunde genommen gibt es nur zwei Dinge im Leben, die wichtig sind. Zu Jesus zu kommen und das zweite ist, bei Jesus zu bleiben. Das sind wirklich wichtige Dinge. Und die logische Folge aus diesen zwei Feststellungen ist, es gibt zwei Kategorien von Menschen. Menschen ohne Jesus und Menschen mit Jesus. Oder? Eigentlich falsch. Menschen, in denen Jesus drinnen wohnt, wäre eigentlich die richtige Antwort. Menschen, in denen Christus wohnt. Und ich habe versucht, die Predigt in vier Gruppen oder vier Punkte zu gliedern. Das erste ist der willige und der unwillige Geist in mir oder in dir oder in uns. Und dazu habe ich verschiedene Beispiele gewählt, die ich euch bringen will. Beim zweiten Punkt ist meine Fantasie mit mir ein bisschen durchgegangen und habe mir gedacht, was tut Gott eigentlich? Hat Gott Urlaub oder arbeitet er? Der dritte Punkt, Hindernisse auf dem Weg zu einem willigen Geist. Und der vierte, bleib bei Jesus. Bleib bei Jesus. Bleib bei Jesus. Und als Abschluss möchte ich das Gebet von Römer 12 mit uns beten. Meine Mutter hat mir zwei Kindergebete beigebracht. Das eine hat lautet, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das war für mich glasklar. Jesus wohnt in meinem Herzen. Daran habe ich nie gezweifelt. Das war sonnenklar. Und das zweite Gebet lautete folgendermaßen, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das war mein Kindergebet. Und ich habe mir gedacht, für Gott ist kein Problem, ein reines Herz machen, kein Problem, so wie die Mutti die schmutzige Hosen in die Waschmaschine schmeißt, und sie kommt sauber aus, also wascht Gott mein Herz rein. Keine Zweifel, kein Misstrauen, keine Erfahrung als Kind, dass das nicht stimmen kann. Und ihr könnt es ruhig gerne mitlesen, Psalm 51, Vers 12. Da heißt es, schaffe in mir. Und da merkt man schon, Gott tut etwas. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Es gibt eine englische Übersetzung, du hast, gib mir einen willigen Geist, a willing spirit. Und auch in der Elberfelder Übersetzung hast, mit einem willigen Geist stütze mich. So hast du in der Elberfelder. Das heißt, da geht es um meinen Willen, den jemand formen muss. Was ist ein williger Geist? Was glaubst du, wie kriege ich einen willigen Geist? Sind es die Verordnungen, die mich willig machen? Ist es der Zwang, der mich willig macht? Oder geht es ums Nachgeben? Die Frage, was bewirkt in uns einen willigen Geist? Wir haben ja zu Hause einen großen Hof gehabt. Wir waren 6 Geschwister und meine Mutter hatte 8 Kachelöfen zum Heizen und einen Holzherd, auf dem sie gekocht hat, mit dem das Warmwasser warm gemacht wurde. Und wir 6 Geschwister mussten uns die Aufgabe teilen, das Brennholz zu tragen. Und ihr könnt es mir glauben, das ist nicht wenig Arbeit. Die Holzhütten war so groß wie der vordere Raum da, wie da in der Gemeinde. Und das Holz tragen bei der Hinternhause aus, beim Kuldenkammerlen vorbei, wo so ein bisschen mystisch war, da sind wir eingesperrt worden, wenn wir nicht gefolgt haben, da mussten wir vorbei, aus ins Freie, in die Holzhütten eine und dann den Weg wieder zurück durchs Stiegenhaus auf, durch die alten Gemäuer durch, auf in das eine Zimmer hinten, in das vordere Zimmer, zu den Großeltern eine, ins Wohnzimmer, zu den Eltern, unten im Büro, im Kachelofen, im Esszimmer und in der Küche. Und es war keine Gaude. Also, wenn es geheißen hat, Kurt, geh jetzt Holz tragen, es war nicht lustig. Ja. Könnt ihr mir glauben. Das Gleiche, wenn ihr gesagt kriegt, eine Stunde haben wir mindestens getragen. Ja, Stunde haben wir mindestens getragen. Meine Mutter hat jeden Tag um 5 in der Früh eingekatzt. Jeden Tag. Und manchmal ist es passiert, da habe ich einen willigen Geist gehabt. Da war ich so begeistert, da habe ich die Holztrogen, die war so groß, gell, so hoch, da habe ich den Deckel aufgemacht, dann habe ich das aufgeschlichtet, so dass ich mit dem Auge eben umgeschaut habe. Und dann vor jedem Kachelofen habe ich Holz gebracht, bis die Kisten übergangen ist. Und dann bin ich mit meiner Mutter von Raum zu Raum gegangen und dann habe ich gezeigt, was ich getan habe. Und das war eine Freude für meine Mutter, zu sehen, einen willigen Geist in ihrem Kind. Aber interessanterweise ist ja so, auch wenn keiner unserer Geschwister Holz gebracht hat, dann war es um 6 in der Früh trotzdem nicht kalt. Die Mutter hat trotzdem Gutes getan, trotzdem hat sie eingekatzt. Sie ist dann selber gegangen, hat das Holz getragen. Und das ist vielleicht ein Bild für unseren himmlischen Papa, wenn wir einen unwilligen Geist haben und unwillig sind, dass Gott trotzdem Gutes für dich und für mich tut. Ein zweites Beispiel über einen willigen Geist. Ich war da oft in der Gemeinde beim Proben, bei Kids Forever und so, wenn wir unser Wochenende gehabt haben. Dann ist der Hans dahergeschult, der hat Schnee gestaufelt, der hat Rasen gemacht, der hat die Stühle gestellt, der hat geputzt, die eine im Schlepptau. Er war immer fröhlich und hat immer einen Schmäh drauf gehabt und war immer irgendwo so anspornend. Doch habe ich einfach gemerkt, er hat einen willigen Geist. Und dieser Geist vom Hans, der hat mich inspiriert. Der hat mich immer wieder angesteckt. Der hat nicht matschgert. Also ich war ja immer auf die Palme gegangen, wenn ich allein hätte müssen, da draußen Rasen machen und wir sitzen noch herinnen und tun nichts. Der Hans hat immer einen willigen Geist gehabt. Ein williger Geist steckt an. Ein williger Geist ist fröhlich. Und ein williger Geist ist einfach was Schönes. In den Weihnachtsfeiertagen, das nächste Beispiel, in den Weihnachtsfeiertagen sagt der Samuel, Papa, ich darf dir gerne helfen. Und gesehen, habe gesagt, ich baue gerade die Küche, schön, dass du mir hilfst beim Zuschneiden, habe aber eines nicht bedacht, dass meine Pläne und Arbeitsvorbereitungen nicht abgeschlossen waren, aber in Samuel habe ich im Schlepptau gehabt und mir ist gefreut, er hilft mir. Und dann bin ich oben, da sage ich, Papa, was soll ich denn tun? Und dann habe ich mir gedacht, Scheiße, jetzt lenkst du mich eigentlich gleich ab, jetzt kann ich mir eigentlich die Arbeit gar nicht tun. Ich habe schnell einen Entwurf gemacht, was aufgezeichnet und gesagt, jetzt baust du das. Und ich habe natürlich bei jedem Schritt begleiten müssen. Der Tag ist vergangen, entweder war bei meiner Küche was weitergemacht oder es war bei seinem Stickeln so richtiger Fortschritt zum Sehen. Aber am zweiten Tag ist nicht mehr Küche fertig gewesen, sondern das Postkastel. Aber das hat mir nichts gemacht, weil die Freude über den willigen Geist von meinem Sohn, der war mir viel wichtiger, als wie dass ich bei meiner Arbeit weiterkomme. Und ich hätte in meinem Herzen eigentlich Luftsprünge machen können. So gefreut hat mich dieser willige Geist in meinem Sohn. Ich bringe euch ein Extrembeispiel. Dieser Mann lebt derzeit in Ulm. Er ist bekannt als der Bibelraucher. Als die Mutter von Wilhelm Bunz schwanger war, hat sie Folgendes gesagt. Ich werde das Kind nie stillen, ich werde das nicht wichseln, ihr könnt mit dem Kind machen, was ihr wollt. Ich werde es nicht einmal anschauen, mich interessiert das Kind, wenn es auf der Welt ist, überhaupt nicht. So war es. Die dreijährige Schwester, oder war sie vier, hat so gut, wie sie konnte, auf den Wilhelm geschaut. Aber völlig unterversorgt und voller Geschwüre hat die Mutter es nicht mehr ausgehalten, hat das Kind erwischt, hat es aufs Feld getragen und hat das Kind in ein Grab hineingelegt wie ein vergammeltes Fleisch. Das war der Start von Wilhelms Leben. In der Volksschule wollte er Gangster werden. Die Mädels wollten Krankenschwester, Stewardess und alles Mögliche werden und die Burschen Lokführer, Feuerwehrmann und so weiter. Und er hat gesagt zum Lehrer, ich will Gangster werden. Das hat er durchgezogen und hat ein gewaltiges, schräges Leben hinter sich gebracht. Gesucht war er in Deutschland bei XY ungelöst. Man hat ihn dann geschnappt in St. Pauli und wegen 148 Delikten und daran auch 3 Todesfälle beklagt. Er ist in das Hochsicherheitsgefängnis von Deutschland gekommen, in Bruchsal, und dort hat er seine Knastkollegen verprügelt, den Wärtern das Essen nachgeschmissen, bis er dann in die Einzelhaft gekommen ist. Und da hat er wochenlang mit niemandem reden können. Einen Tag ist ihm das Bett entzogen worden. An dem Tag, wo er sein Verbrechen begonnen hat, ist er verprügelt worden, damit er diesen Tag nie vergisst. Und jeder Tag hat er seine Spezialeinheiten gehabt. Und auf dem Tiefpunkt seines Lebens kommt er in diese Einzelzelle und sagt zu dem Pfarrer dort drüben, ich will eine Bibel. Und der Pfarrer hat sich gefragt, super, du willst eine Bibel. Und dann sagt er, ja, ja. Und der will es in den Bücher geben vom Gideon, was der, die dünnen, gell? Sagt er, nein, die dicke will ich. Die dicke da will ich, gell? Okay, der Pfarrer hat es ihm gegeben. Dann hat er den Verschlag ein bisschen ausgehöhlt, hat das vollgestopft mit Tabak und mit Zündhölzer und ist in die Einzelzelle gegangen. Und dann hat er begonnen beim ersten Mose. Beim ersten Mose hat er begonnen, die erste Seite herauszureißen, hat sie in 4 Teile gerissen und hat den Tabak in diese Zeit, in dieses Papier gewickelt und hat eine Zigarette nach der anderen geraucht. Aber wisst ihr, was er gemacht hat? Bevor er diese Zigaretten umgetun hat, bevor er diese Seiten zerrissen hat, hat er jede Seite vorher gelesen. Manchmal nicht nur gelesen, sondern studiert. Nach 6 Jahren kommt der Wilhelm bei der Bergpredigt an und liest, ihr seid das Salz und das Licht der Welt. Und da hat er irgendwo gesagt, boah, das bin ich ja bei weitem nicht. Da bin ich weit weg. Das passt auf mein Leben überhaupt nicht drauf. Also das kannst du gleich vergessen. Und der hat gesagt, Herr oder Gott, wenn es dich gibt, der hat ja gar nicht an Gott geglaubt. Wenn es dich gibt, dann musst du dich mir zeigen. Du musst mich verändern. Und zwar, du musst mir beweisen, dass du stärker bist als ich. Veränder du mein Leben. Aber eins sage ich dir, Gott, ich glaube dir kein Wort. Erstens glaube ich nicht, dass du existierst. Zweitens glaube ich nicht, dass du stärker bist als ich. Ich will nicht. Wenn du mich verändern willst, ich will nicht. Und das war sein unwilliger Geist in sich. Wochen später kommt einer seiner Mitgefangenen, der Dieter, zu diesem Wilhelm und sagt, Wilhelm, bist du krank? Wilhelm sagt, nein, überhaupt nicht, mir fehlt nichts. Nein, sogar Wilhelm, mit dir stimmt etwas nicht. Der Wilhelm sagt, nein, ich bin ganz normal, was soll sein? Sag er, Dieter sagt noch einmal, Wilhelm, du machst mir nichts vor. Du brauchst mir nichts vormachen. Du bist krank. Der Wilhelm sagt, er, doch. Ich beobachte dich schon seit Wochen. Seit Wochen verprügelst du keinen einzigen Gefängniswärter mehr und keinen einzigen Mitgefangenen. Du schmeißt dem Wärter das Essen immer noch. Was ist mit dir passiert? Was ist mit dir los? Wilhelm liest weiter die Bibel. Und dann liest er, man muss seine Schuld bekennen. Und er kämpft innerlich, er will nicht. Und trotzdem, Gott lasst ihn keine Ruhe. So wie eine Hausfrau den Teig knetet, bis er mürbe ist, so hat Gott den Wilhelm beknetet, dass Wilhelm gesagt hat, ich kann nicht mehr anders. Nimm beim Stift, Blatt Papier, schreibt seine ganzen Verbrechen auf und stickt sie an den Staatsanwalt. Und dann kommt der Pfarrer zu ihm und er sagt, du, jetzt habe ich mein Geständnis abgegeben. Da sagt der Pfarrer, bist du wahnsinnig? Warum kommst du auf die Idee? Ja, in der Bibel steht's. Da sagt er, wie kannst du nur so blöd sein und die Bibel wörtlich nehmen? Das ist doch nur symbolisch gemeint. Und der Wilhelm hat versucht, den Brief wieder auszukitzeln, ist aber nicht mehr gegangen. Er hat ihn nicht mehr zurückgekriegt. Aber sein Geständnis hat ihn gekostet 126 Jahre Gefängnis. Und dann auf der letzten Seite steht seine, er hat geschrieben, ich habe mich bekehrt zu Jesus. Jesus hat gesagt, ich muss meine Sünden bekennen. Und das tue ich jetzt. Alle Delikte, die mir vorgeworfen sind wahr. Und Wilhelm beginnt ein Leben mit Jesus. Jesus war nicht mehr mit ihm, sondern Jesus war in ihm. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Was tut Gott in unserem Leben? Oder hat er Urlaub? In der Vorbereitung sind mir durch die Gedanken ein bisschen spazieren gegangen. Jesus war am Kreuz und hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist alles erledigt. Das Erlösungswerk ist abgeschlossen. Jeder Mensch, der glaubt, kann zu Jesus kommen, zu Gott kommen. Die Sünden sind beglichen. Und Jesus wohnt nun in jedem einzelnen Gläubigen. Und mir ist der Gedanke gekommen, deswegen sage ich, es ist ein bisschen meine Gedanken sind Spaziergang, wie Gott die Welt geschaffen hat. Da hat er gesagt, es wurde morgen Abend der erste Tag. In 24 Stunden hat Gott das Licht geschaffen. Und dann sagt Gott, es soll Kraut wachsen, Gras wachsen, Bäume wachsen, Früchte wachsen, Samen sollen hervorkommen. Und es dauerte genau einen Tag und der dritte Tag war vergangen. Und weiter geht's. Gott sagt, es soll im Wasser nur so wimmeln, von Fischen, von Krebsen, von Walen, Muscheln, Vögeln und den kleinen Lebewesen, alles Getier. Es gedauert genau 24 Stunden, einen Tag lang. Und der fünfte Tag war vorbei. Und dann kommt der nächste Tag. Die Landtiere, alles Gewürm. Gott schuf Adam und Eva. Es hat genauso lang gedauert. 1440 Minuten, 24 Stunden und einen Tag lang. Und ich habe mir gedacht, warum schafft Gott in einem Tag so ein gewaltiges Werk? Und mir ist irgendwie die Antwort gekommen, er hat niemanden fragen brauchen. Er hat mit niemandem diskutieren müssen, darf ich das oder nicht. Oder es war niemand da, der ihn an seinem Vorhaben gehindert hat oder irgendwie eingeschränkt hat. Es war einfach Gottes Wille. Und mir ist auch bewusst worden, nachdem alles fertig ist, was tut er jetzt? Bei Jesus wissen wir, er ist vorausgegangen, für uns die Wohnung zu bereiten. Aber was tut Gott im Himmel? Und Folgendes. Psalm 32, Vers 8. Da heißt es, also ich lese in der Luther-Übersetzung, Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Und das ist wie ein Papa, der uns in die Schule nimmt. Der uns sagt, was gut ist. Der uns sagt, was unsere Verantwortung ist. Ich will dich mit meinen Augen leiten, da fällt mir nichts anderes ein wie eine Mutter. Eine Mutter kann kochen, zwei Dinge nebenbei machen, sie wird die Kinder trotzdem nicht aus den Augen verlieren. Sie wird die Fürsorge nicht unterlassen. Das Beschützende einer Mutter wird sie nicht vernachlässigen. Wisst ihr, und das tut Gott an dir und mir. Er arbeitet ständig an deiner Gesinnung, an deinem Denken. Und das mit viel, viel Liebe. Mit ewiger Geduld. Er arbeitet an dir mit Ausdauer und mit viel Barmherzigkeit. Was hat Gott vor in deinem Leben? Was hat Gott vor in deinem und meinem Leben? Ich denke, nur eins will Gott. Ich lese das diesmal aus der Hoffnung für alle, weil das für mich da ein bisschen besser verständlich ist. Und zwar im Römer 8, Vers 29 ist für mich da die Antwort drinnen. Römer 8, Vers 29. Da schreibt der Paulus Folgendes. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, dem ersten unter vielen Brüdern. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Wisst ihr, ohne Jesus sind wir eigentlich entstellte Menschen. Ohne Jesus sind meine Gedanken wirklich furchtbar manchmal. Und wisst ihr, damit wir in das Sohn seines, in das Bild seines Sohnes verwandelt werden können, ein willigen Geist. Bin ich willig? Bist du willig? Dazu braucht Gott deinen Willen. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen. Hindernisse auf dem Weg zu einem willigen Geist. Welche Hindernisse gibt es auf dem Weg zu einem willigen Geist? Man sagt ja in einem Mundwort, ja, der innere Schweinehund, den musst du überwinden. Gell? Wenn du auf den Berg gehst und du sagst, jetzt kann ich mich nicht mehr, dann sagst du, gut, Schätzer, gib mir Ruhe, weiter geht's. Gell? Und den inneren Schweinehund zu überwinden, da sind wir oft einmal, ja, vielleicht lag's. Der Luther bezeichnet es so, der alte Adam, der alte Mensch in mir, der kann schwimmen. Der Paulus sagt das in Römer 7, Vers 19. Sagt er Folgendes. Römer 7, Vers 19. Eigentlich ist der Paulus für uns ja alle so ein Vorbild. Ja? Und trotzdem schreibt er, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also wenn der Paulus damit kämpft, wo er die Schrift, die Tora studiert hat, wo er an den Füßen Gamaliels gesessen ist und so ein kluger Mann war und so gute Sachen uns hinterlassen hat, kämpft genauso mit dem, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich immer. Und an dieser Stelle müsste man Jesus anschauen, wie er in der Beziehung zu seinem Vater gelebt hat, wie er den Willen seines Vaters erfüllt hat. Jesus war immer in den Willen seines Vaters, aber dazu reicht die Zeit nicht aus. Und wir sehen in dem Leben von Jesus, ein williger Geist hat eigentlich nur Vorteile. Ein williger Geist hat nur Vorteile. Warum? Noch was vorher, wenn ein williger Geist nur Vorteile hat, dann wäre es ja eigentlich logisch, dass jeder Mensch begeistert um einen willigen Geist bittet oder dann auch trachtet. Ist es nicht so? Wäre eigentlich logisch. Aber das Problem ist da drinnen. In Wirklichkeit haben wir ein Riesenproblem. Galater 5, 16 und 17, nehme ich euch mit. Galater 5, 16 und 17. Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander so, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Also, Gott ist nicht verborgen, dass in uns an diese Kämpfe stattfinden, dass wir in uns Kämpfe durchstehen, wo unser altes Leben gegen den Geist, gegen den neuen Geist, gegen den guten Geist, der in mir lebt, Jesus, kämpft. Und das Fleisch ist nichts anderes als wie unsere Begierde in uns, unsere Lust, die wir immer wieder spüren. Wo liegt das eigentliche Problem? Eigentlich ist es der Stolz, die Wurzel allen Übels. Das heißt nichts anderes, ich will nicht willig sein. Der Wilhelm hat das in seinem Knast gesagt, ich will nicht willig sein. Am allerdeutlichsten kommt das dort zum Vorschein in unsere Beziehungen. Konflikt unter Freunde, Konflikt in der Ehe, Konflikt in der Gemeinde, unter den Geschwistern. Da kommt es ganz klar zum Vorschein, ob wir einen willigen Geist haben oder nicht. Leider ist es oft so, dass die Uli und ich auch nicht immer einen Höhenflug macht in unserer Beziehung, sondern dass es manchmal ganz schön kracht. Heute an den Weihnachtsfeiertagen war es ziemlich schier zu mir. Ja. Da habe ich mich so geplagt. Der Kamin war warm, aber es ist trotzdem im Herzen kalt geblieben. Und ich wusste, ich habe ihn diesmal recht. Ich habe ja recht. Und wahrscheinlich denkt sie ja genau gleich wie ich. Sie hat ja recht. Nicht? In meinem Kopf summt es von Heuschrecken, die jeglichen guten Gedanken der Versöhnung in mir kahl fressen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist, ich sage den Satz nochmal. In meinem Kopf summt es von Heuschrecken, die jeglichen guten Gedanken der Versöhnung in mir kahl fressen. Und das passiert uns permanent. Und das Ergebnis: man wartet und wartet und wartet, bis der andere endlich sein Versagen eingesteht und mit einem zerknirschten Blick sein Schuldgeständnis ablegt. Und du kannst warten, es passiert nichts. Blöderweise hat Gott den Mann zum Haupt der Familie gemacht. Lieber war mir ja, die Frau müsste das machen. Aber in dem Fall bleibt dem Mann nichts erspart. Er ist das Haupt der Familie. Er ist verantwortlich für das Wohlergehen seiner Frau und seiner Familie und seiner Kinder. Mein Gewissen macht es mir immer wieder bewusst, dass es meine Verantwortung ist. Und ich schaffe es nicht, den ersten Schritt zu setzen. In der Situation bete ich oft und sage: Herr, ich kann nicht. Ich will nicht. Wie soll ich das angehen? Bewirke du in mir einen willigen Geist. Und glaubt mir, das habe ich schon oft machen müssen. Und dann irgendwie kommst du dann zu Annäherungsversuch. Ich weiß nicht, irgendwie geht es dann doch einen Schritt weiter und einen Schritt vor. Und ich bin dankbar, dass Jesus in mir ist. Wenn Jesus nicht in mir ist, ich sage jetzt bewusst auf die Seiten, da ist Jesus in meinem Herzen. Aber die andere Seite will nicht. Ich bin selber nicht in der Lage, aber Jesus in mir ist in der Lage. Was ist der Preis für einen unwilligen Geist? Anfang Jänner hat mir der Helmut erzählt, dass sie da oben auf dem Dach Schnee schaufeln wollen. Gell? Und 16 Uhr Samstag, Männer aus der Gemeinde kommen, das Dach von der Schneelast zu befreien. Und ich wollte nicht. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich wollte nicht. In meinem Inneren sträubte ich mich. Mein Plan war nämlich, bei meiner Küche weiterzubauen, die ich da oben auf der Alm brauche. Und jeder hat Verständnis, wenn ich erzähle und erkläre, meine Frau, die hat einen Biertisch, der schon 20 Jahre alt ist, auf dem sie arbeitet und als Ablage für Gewürze und Küchenutensilien dient, der Holzscholltafel, die beim Betonieren übrig geblieben ist. Die habe ich da aufgebaut, da stehen die Gewürze drauf. In meinem Inneren finde ich immer Gründe, etwas zu tun oder nicht zu tun. Wenn ich nicht willig bin, meine Zeit für andere zu opfern, dann habe ich ja tatsächlich mehr Zeit für mich selber. Für Sport, für Freizeit, für Urlaub, für Einkaufen. Ist ja so. Wenn ich nicht bereit bin, mein Geld für Notleidende, für Missionare oder Gemeinde zu geben, natürlich bleibt mir selber mehr für meine Bedürfnisse und für meine Wünsche übrig. Ist ja logisch, oder? Aber wisst ihr, wenn sich das Radl so weiter dreht, dann entwickle ich mich langsam zu einem unwilligen Geist in mir und ich werde immer mehr zu einem Egoisten, zu einem Geizholz und zu einem selbstliebenden Menschen. habe keine Zeit mehr für Gastfreundschaft oder vieles mehr. Und jetzt kommt das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem, wenn wir so selbstverliebt sind. Gott ist nicht in der Lage, mich in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Ich werde Jesus nicht ähnlicher werden. Ich sage den Satz nochmal. Gott ist nicht in der Lage, mich in das Ebenbild seines Sohnes zu in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Ich werde Jesus nicht ähnlicher werden, wenn ich permanent meinen Willen durchsetze. Der Preis, den ein Mensch zahlt, ist folgender. Menschen werden unattraktiv. Man sagt da, ein Sprichwort gibt es, das ist ein eigenwilliger Mensch. Der ist nicht anziehend. Gell? Ein eigenwilliger, das ist ein Eigenbrödler. Oder wie auch immer. Der Preis, den wir bezahlen, ist, wir werden selbstsüchtig. Wir werden geizig, selbstliebend, wir werden unschön, wir werden hässlich. Ja, wir wirken sogar abstoßend. Ich baue jetzt genau 2,5 Jahre an meinem Jugendraum am Olmhaus. Manche haben es schon gesehen. Das ist ein Lebenstraum. Aus dem Olmhaus ist ja eigentlich der Hauptwohnsitz geworden. Und es fühlt sich super an. Wenn ich oben durchs Haus durchgehe und meinen Gästen sage, wie das Holz, wo das Holz herkommen ist, wie es behandelt worden ist, auf was es drauf ankommt, damit das zu schönen, gemütlichen Wohnlandschaften wird. Nach außen ist das echt attraktiv. Es vermittelt Eindruck. Das Lob, das ich ernte, das tut in meiner Seele richtig gut. Aber wisst ihr, der Friede im Herzen, der ist deshalb nicht da. Der fällt der wegen. Die eigentliche Sehnsucht nach Leben, nach Beziehung ist damit nicht gestillt. Jesus sagt ganz klar in Matthäus 10, Vers 39. Geht's mit mir da mit um? Matthäus 10. Vers 39. Matthäus 10, 39. Wer sein Leben findet, und das probiere ich immer wieder, mein Leben zu finden, im Betrieb, jetzt beim Hausbauen oben, der wird es verlieren. Und wir alle haben wir hinten lassen müssen. Früher oder später. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, sagt Jesus, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der den Willen Jesu unterstellt, der wird Leben gewinnen. Wenn ich meine Träume verwirkliche, wenn meine Karriere verwirkliche, wenn das so ist, dann oder du das Leben, dann finde ich mein Leben und du dein Leben. Dann lebe ich mein egoistisches Leben. Noch 2 Hindernisse, um einen willigen Geist zu kriegen, sind mir aufgefallen. Es gibt manchmal Menschen, die jung zum Glauben gekommen sind. Die sind dynamisch, sind begeistert, die sind voller Tatendrang. Die wollen anpacken, die wollen Dienste übernehmen. Und dann kommt der Korrekturstift. Du bist zu jung im Glauben. Bring zuerst deine Familienverhältnisse zurecht. Bring das zuerst in Ordnung. Du musst dich zuerst bewähren. Und dann schauen wir weiter. Solche Vorgangsweise dämpft und manchmal sogar tötet einen willigen Geist. Ein weiterer Grund, ist, dass wir Angst haben vor einem wilden Geist. Ich habe immer meine Vorstellung gehabt, ein reifer Christ betet mehr, er liest mehr Bibel, er spendet mehr, er vergibt sofort, er muss Dinge tun, die ihn oft nicht wollen, die man oft nicht will. Und man ist ständig zu Dingen verpflichtet. Und eigentlich das Gefühl in mir war wie eine Zitrone in der Zitronenpresse. Und ich habe mich ausgepresst gefühlt. Dann habe ich etwas erlebt. Mir wird immer mehr bewusst, Jesus nutzt mich nicht aus, er presst mich nicht aus. Jesus treibt mich niemals in die Enge. Ein williger Geist treibt uns in die Gegenwart Jesu. Ein williger Geist treibt uns in die Gegenwart Jesu. Ein williger Geist treibt mich in die liebevolle und in die zärtliche Gemeinschaft mit Jesus. Jesus sagt ja, ich bin der Weinstock, du bist die Rebe. Wer bei mir bleibt und ich in dir und ich in ihm, der bringt Frucht. Ich möchte zum letzten Punkt kommen, der eigentlich ganz kurz ist. Ich sehe darin nur einen Ausweg, damit wir einen willigen Geist kriegen. Und zwar, ich schlage nochmal auf Psalm 32. Ich möchte sagen, bleib bei Jesus. Gott sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich mit meinen Augen leiten. Johannes, 1. Johannes 4, 16b. Bleib bei Jesus. Bleib bei Jesus. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Bleib bei Jesus. Johannes 15, 5. Johannes 15, 5 sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleib bei Jesus. Ich möchte eine kurze Zeit der Stille haben und dann schließe ich mit einem Gebet ab. Und dann hören wir wieder die Musik. Ich möchte Römer 12 beten unter dem Aspekt, dass Jesus in mir wohnt, der Gute, der in mir lebt. Guter Vater, wir kommen zu dir im Namen deines Sohnes Jesus. Es ist die Wahrheit, Jesus, dass du in uns lebst. Du bist es, der in uns den willigen Geist bewirkt. Bitte, mach uns willig. Mach uns willig, damit wir nicht dem Bösen, sondern dem Guten anhängen. Bewirke, dass die brüderliche Liebe untereinander herzlich ist und herzlich wird. Und dass gegenseitige Achtung unser Zusammenleben in der Gemeinde bestimmen. Rüttle du uns wach, damit wir nicht träge sind in dem, was wir tun sollen. Mach du uns brennend im Geist. Mach du uns fröhlich in der Hoffnung darauf, dass unser Vater im Himmel seine Zusagen erfüllt. Gib du uns Standfestigkeit, auch wenn Unterdrückung oder sogar Verfolgung uns drohen, und dass uns nichts vom Gebet abhaltet. Öffne du uns die Augen für die Nöte unserer Geschwister, die genauso wie ich dir vertrauen. Gastfreundschaft wollen wir üben. Bitte hilf du uns dabei. Wenn Menschen uns das Leben schwer machen, wollen wir nicht fluchen, sondern sie segnen. Wenn andere fröhlich sind, dann wollen wir uns mitfreuen. Aber auch mit den Weinenden wollen wir weinen. Dies fällt uns besonders schwer. Deshalb steht uns bei, einmütig zu sein, nicht hoch hinaus zu wollen und bereit zu sein für Dinge, für geringe Dinge und uns selbst nicht für klug zu halten. Dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern auf Gutes bedacht sind gegen jedermann, dazu brauchen wir deine Hilfe. Soweit es irgendwie möglich ist und von uns abhängt, wollen wir mit allen Menschen in Frieden leben. Gib du uns dazu einen willigen Geist. Lehre uns immer wieder aufs Neue, dass die Rache deine Sache ist, Herr. Wenn Feinde hungrig sind, wenn sie durstig sind, auch da wollen wir ihnen zu essen und trinken geben. Damit wir nicht vom Bösen überwältigt werden, sondern das Böse mit Gutem überwinden, dazu lebst du in uns. Du bist der Gute, Jesus. Danke, dass du uns ein reines Herz gegeben hast. Danke, dass du uns einen willigen Geist gegeben hast. Du lebst in uns, Jesus. Amen.